Alô?
Die schlimmste Krankheit, die ich kenne, so ist ein hartes Herz. Ein hartes Herz ist deswegen so schlimm, weil es jede Art von Leben aussaugt, jede Art von Gesundheit und allem, was gut ist, einfach einen Weg versperrt, so dass es nicht in dein Leben kommt. Ein hartes Herz ist deswegen die schlimmste Krankheit, weil weil sie das verschließt, wofür wir uns irgendwann mal an irgendeinem Punkt unseres Lebens geöffnet haben. Irgendwann kam jeder von uns so an die Situation im Leben, wo er gesagt hat, ich muss hier raus, das macht mich kaputt und krank, oder ich bin schon so und ich brauche Gott, ich brauche ein neues Leben. So macht es hier alles keinen Sinn und ich vegetiere, ich bin tot. So, ich will hier raus. Ich will was Neues haben. Ich will mit meinem Gott zusammen sein. So, und aber wenn du ein hartes Herz bekommst, so, dann verwandelst du dich wieder zu dem zurück, so wie du warst, bevor du begonnen hast mit Gott. Also, du öffnest dich wieder genau dem, wovon du dich eigentlich getrennt hast. Zum Israel ist hier in so einer Situation gerade. Und es ist immer wieder toll zu sehen, dass Gott trotzdem immer wieder sagt, ich bin aber euer Gott. Dreht wieder um, so. Nehmt wieder Platz bei mir, sitzt wieder neben mir und ich kann euch wieder den Segen geben, so den ich euch damals schon gegeben habe, als ich euch gesagt habe, ich mache einen Bund mit dir, du bist mein Volk jetzt. So. Von daher, wenn wir jetzt das lesen, ich denke mal, dass wir heute nicht alles schaffen, aber jetzt die nächsten 2 Wochen wahrscheinlich geht es halt darum, dass Gott und durch Joel und Gott persönlich nochmal halt zur Buße aufruft. So, weil Israel halt so hart im Herzen ist. So, ne, wir erinnern uns, Joel sein Hintergrund, also Joel heißt der Herr ist Gott und sein Vater, der Petuel, hieß Offenherzigkeit gegenüber Gott und das ist halt genau das, was gerade in Israel fehlt, ne? Der Mensch ist Herr und nicht Gott. So, und das Herz ist verschlossen Gott gegenüber und offen dadurch allen anderen. So. Und wie es nun mal so ist, wenn man sein Herz verschließt, dem es allein möglich ist, dass es dir gut geht, dem, der allein so viel hat, dass er dich segnen kann, so beginnt dein Leben halt zu rutschen und du kommst an einen Punkt, wo dein Leben einer Wüste gleicht, kahlgefressen von Heuschreckenschwärmen, so von Parasiten, so wo alles Fruchtbare weg ist und alles Leben ausgesaugt, wo du dich leer fühlst und hungrig und durstig, wo der Bach trocken liegt, wo du selber nichts mehr kriegst, wo du zusiehst, wie deine Freunde und deine Bekannten um dich drumherum einfach sterben. So, wo der Feind kommt und dir dein Hab und Gut nimmt, alles das, wofür du so hart gearbeitet hast bis jetzt. So, aber Gott sagt immer weiter zu seinem Volk, also auch zu uns, hey, ich bin dein Gott, ich möchte bei dir sein, komm wieder zu mir. Und ich kann dich weiter segnen. So. Und das bedeutet Buße tun. Sehen, dass man auf dem falschen Weg ist und sich dann umzudrehen und weiterzugehen den richtigen Weg. So. Gott steht mit offenen Händen da. Das hat Jesus ganz oft schon in seinem Wort halt immer wieder gezeigt. So. Ich bin da, meine Hand ist da, du brauchst nur greifen. Mach auf die Tür und ich komme rein zu dir. So. Ich möchte, dass du bei mir mit am Tisch sitzt und mit mir zusammen isst. Ich bin dein Lamm. Du brauchst nur mich zu geben und du bist in allem frei. So, ich bin für dich hier, um dir zu dienen, obwohl ich der Herr bin, sondern weil ich dich liebe. Du bist meine Braut, ich habe dich fertig gemacht und ich werde dich holen und ich werde kommen. Also, nochmal als Rückblick, Joel, das ganze Buch geht eigentlich um den Tag des Herrn. So, also um den Tag, wo unser Bräutigam endlich kommt und alles neu macht. So, da sind wir noch nicht, leider. Na gut, lesen wir mal. Joel 1, Vers 13. Ich glaube, da haben wir aufgehört, ne? Vers 12? Genau. Naja, lesen wir es trotzdem. Umgürtet euch und klagt, ihr Priester. Heult, ihr Diener des Altars. Kommt, übernachtet in Sacktuch, ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Heiligt den Fasten. Ruft einen Trauertag auf. Versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes, zum Haus des Herrn, eures Gottes, und schreit zum Herrn um Hilfe. Wehe über den Tag, denn nahe ist der Tag des Herrn. Und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Ist nicht die Speise vor unseren Augen weggenommen? Freude und Jubel aus dem Haus unseres Gottes? Verdorrt sind die Samenkörner und ihre Scheunen. Verödet sind die Vorratshäuser, zerfallen die Scheunen, denn das Korn ist vertrocknet. Wie stöhnt das Vieh? Die Rinderherden sind bestürzt, weil sie keine Weide haben. Auch die Schafherden, die büßen. Zu dir, Herr, rufe ich, denn ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt und eine Flamme alle Bäume des Feldes versenkt. Auch die Tiere des Feldes, die schreien lechzend zu dir, denn vertrocknet sind die Weiden, sind die Wasserbäche, und ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt. Also es sieht ziemlich jämmerlich dort aus. In Kapitel 2 geht es um den Tag, der kommt, also um die Zeit, bis Jesus kommt. Und du musst dir das halt vorstellen. So, Gott hat gesagt, es werden immer mehr Naturkatastrophen kommen. So, es wird auch im Himmel einiges passieren. Eine Menge Sterne werden runterkommen, so die Sonne wird sich verfinstern, es wird stockduster sein, der Mond wird sich rot färben, weil bestimmt irgendwie irgendwas da oben nicht stimmt. Es werden Hungersnöte sein. Und wahrscheinlich wird die Temperatur so heiß, dass nicht mehr wächst, so kein Regen kommt. Es werden Kriege sein, überall. Das Bild, das Israel hier gerade durchlebt, die Zeit, das ist das, was auf die Menschen zukommt. Und es wird eine echt schwere Zeit werden. Und ich bin so dankbar, dass ich nicht dabei sein muss, weil ich mich für mein Jesus entschieden habe. Bevor die Zeit kommt und ich bin noch da und es passiert jetzt in meiner Lebenszeit hier, dann bin ich weg davor. Aber ich werde die Wehen mit ansehen und ich sehe sie jetzt schon an. So viele Naturkatastrophen folgen der anderen. Die Wissenschaft sagt, ja, das liegt am Ozonloch und am, weiß nicht, an dem ganzen Chemiekram, der im Fluss rumläuft und so weiter. Und da haben sie recht, natürlich liegt es darin. Aber Gott hat das tausende Jahre vorher schon gewusst, dass es so weit kommt. Ich sag dir eins, wenn du dir die Venen anguckst bei einer Frau, dann bist du dir sicher, das Baby kommt irgendwann. Und je häufiger die Venen werden, desto klarer wird es, dass das Baby bald da ist. Und unsere Zeit, die schreit einfach nach Geburt. Wenn du dir die Bilder anguckst, jetzt zum Beispiel in Amerika, wenn einfach so ein ganzer Landkreis so verwüstet ist, dann siehst du die Leute alle zusammengefercht auf einem Platz, und die freuen sich über jedes Stückchen Essen, das sie kriegen können, über irgendwelche alten Handtücher und Kleidungsstücke von irgendwoher, weil sie einfach überhaupt nichts haben und frieren. Und hungrig sind. Weil es da dreckig ist. die Leute müssen irgendwo keckern gehen. Es gibt doch eine Menge Krankheiten. So, das sind, und das ist halt heute, und das ist sogar in Amerika. Das sind die Leute, die eigentlich davor genug Geld hatten. So, das sind, man muss sich vorstellen, so nackt und arm, wie die Menschen heute nach Katastrophen da sitzen und nach Hilfe schreien und sich sehen nach jemandem, der hilft. So sitzt Israel da und sehnt sich und schreit nach Hilfe. So, aber ihr Blick für Gott ist nicht da. So, sie sind ja wie die Völker heute. So sitzen da wie alle anderen Nationen so und gucken und rufen nach Hilfe. So, und dieses Bewusstsein für Gott ist so weit verdrängt worden, dass es einfach nicht mehr da ist. Zum Gott zu gehen und zu sagen, wir sind dein Volk, so, und wir brauchen Hilfe. Und deswegen erweckt Gott den Joel als Prophet. Und Gott geht zu seinem Volk und sagt, hallo, so, ihr seid mein Volk. Ruft mal, versucht's mal, kommt mal zu mir und ruft nach Hilfe. So, und die Hilfe wird kommen. Das verspreche ich euch. Lesen wir mal weiter. Kapitel 2. Blast das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Also jetzt redet Gott. Beben sollen alle Bewohner des Landes. Denn es kommt der Tag des Herrn, ja, erst nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels. Wie Morgengrauen ist es ausgebreitet über die Berge. Ein großes und mächtiges Volk, wie es von Ewigkeit her nie gewesen ist und nach ihm nie mehr sein wird. Bis in die Jahre der Generation und Generation. Von ihm her verzehrt das Feuer. Und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm her, da verzehrt das Feuer. Und nach ihm, da lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden. Und nach ihm wie eine öde Wüste. Auch gibt es vor ihm keinen drin. Also das ist jetzt schon das Bild für unsere Zukunft. So, Jesus hat es ein paar Mal gesagt, steht in Evangelien, in der Offenbarung, in Thessalonicher steht, in Hesekiel, in, ich weiß nicht, so vielen Stellen, so steht halt drinne, so, dass eine große Nation sich sammeln wird, gegen Israel Krieg zu führen. So, und dass sie kommen werden, Og und Magog, so, aber auch die anderen Länder werden sich gegen Israel zusammenschließen, um gegen Israel zu kämpfen, um es auszulöschen. So, weil der Antichrist einfach, naja, okay, der Antichrist kommt dann erst, aber naja, andere Sache. Jedenfalls wird das Volk kommen, um gegen Israel zu kämpfen, an einer riesigen Zahl, so ein, und bevor es richtig losgeht, so ein, wird diese riesen Herrenscharen einfach weggetan von Gott. So, wir sehen gleich, wohin es weggetan wird. So, und lesen wir weiter. Vers 4. Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Pferden. Und wie Reitpferde, so rennen sie. Wie das Rasseln von Kriegswagen klingt es. Hüpfen sie über die Gipfel der Berge. Wie das Prasseln der Feuerflamme, die Stoppeln verzerrt. Sie sind wie ein mächtiges Volk zum Kampf gerüstet. Vor ihm zittern die Völker aller Gesichter erglühen. Wie Helden rennen sie. Wie Kriegsleute ersteigen sie die Mauer. Und sie ziehen jeder auf seinem Weg. Und ihre Pfade, die verlassen nicht. Verlassen sie nicht. Und keiner drängt den anderen. Sie ziehen, jeder auf seiner Bahn. Und sie stürzen zwischen den Waffen hindurch. Ihr Zug, der bricht nicht ab. Sie überfallen die Stadt, rennen auf die Mauer, steigen in die Häuser. Durch die Fenster dringen sie wieder die. Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel, Sonne und Monden verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr, der lässt vor seiner Heeresmacht her seine Stimme erschallen, denn sein Heereslager ist sehr groß. Denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Wer kann ihn ertragen? Ich glaube, das ist mit die wichtigste Botschaft, die wir als Christen haben. So, der Welt zu sagen, so wie ihr das hier kennt, wird es nicht ewig weitergehen. So wie ihr das hier kennt, wird es ein Ende haben. So. Und ich meine, klar, gibt es viele Spinner, die draußen stehen und hier diese Weltuntergangsstories bis zum Unendlichen und so laut wie sie können mit so viel Energie preisgeben, um andere, und die Menschen laufen dran vorbei und sind total erschrocken und denken, was ist denn das für ein Pleppo? Ich habe aber so einen noch nicht getroffen hier in Deutschland. So, in Amerika ist das wahrscheinlich gang und gäbe, weiß ich auch nicht. So, vielleicht trifft man die Leute auch nur ab und zu. So, aber hier in Deutschland, da schweigt man über das Thema. Und jetzt lieber, dass da so ein Spinner steht, der sagt, Jesus kommt wieder, so ein, weißt du, und die Menschen hören es, so ein, als wenn hier niemand steht und schweigt. So ein, ich habe mit Nichtchristen darüber geredet, so ein, dass Jesus wiederkommt. Und ich sag dir eins, die glauben das. Da waren Leute, die haben gesagt, wenn ich gesagt habe, Jesus ist für deine Sünden gestorben, ja, so ein Schwachsinn, schöne Geschichte. Und dann habe ich weiter gesagt, ach so, und Jesus kommt. Wie? Und dann habe ich denen erklärt, dass Jesus wiederkommt und dass hier alles ein Ende haben wird. So, und dass ich aber das nicht miterlebe. Also wenn die hören, dass zig Millionen Menschen auf einmal weg sind, von einem Tag auf den anderen, so, und dann können sie sich sicher sein, dass sie noch 7 Jahre haben und dass dann das Ende ist, wenn sie einer von denen, ein Drittel der Menschheit ist, die die Zeit überhaupt überleben. So, und dann sage ich ihnen, wie viel Prophetie in der Bibel drüber steht über die Tage, bevor Jesus kommt. So, und dass so viel davon eingetroffen ist, so viel davon gerade eintrifft und so viel davon offensichtlich ist, dass es bald soweit ist. So, und die Menschen fangen an zu staunen und sagen, was? Und das ist auch wahr, weil nur einer kann in die Zukunft sehen. So, nur einer kann sagen, wie alles ausgeht und endet. Und das ist Gott. So, und ich finde es auch interessant, dass Gott das hier so in Joel mit einbringt, so diese Buße, diese Umkehr, das Herz auf Gott, aber im Blick auf Jesus wiederkommen. Im Blick darauf, dass es ein Ende gibt von der Zeit, wo Gott dann alles neu machen wird. So, und dass sie nicht Tag ein, Tag ausleben sollen wie Pustekuchen, sondern dass sie ihren Blick haben sollen, hier ist nichts normal, sondern es geht dem Ende zu und ich bewege mich dem Ende mit zu. So, also ist nicht viel Zeit, also ist Zeit kostbar. So, und ich möchte mit Gott leben, mit einem offenen Herzen, so ihm hier dienen, so, und einfach so viel schaffen in der Zeit wie möglich. So, und Gott ist es super wichtig, schon vor Jesus kommen, erstes kommen, so wo er dann am Kreuz gestorben ist. Und jetzt im Himmel sitzt und wartet. So. Gott sagt, hey, meine Kinder, Eden war da. Und es war ein wunderschöner Garten. Es war perfekt. Und es war Frieden. Da gab es keinen Tod, keine Krankheit, nichts. Die Tiere haben sich nicht zerfleischt. So. Die Tiere haben miteinander gekuschelt, egal welche Art und Rasse sie waren. So, da war eine Harmonie da. Aber so wie der Feind hier kam, so wird er auch wiederkommen in der Welt. So, und wird wie ein Riesenschwarm Heuschrecken alles zerfressen. Das, was Eden ist, wenn eine Fresse drüber ist, ist es eine Wüste. Da ist nichts mehr, was irgendwie noch schön oder lebendig ist. Es ist alles gleich, es ist alles tot, es ist alles Stein. Das, was es einst war, das wird es auch wieder sein. Und Gott sagt, er wird einen neuen Himmel schaffen und eine neue Erde. Er wird einfach alles einräumen und neu malen. Und er wird 1000 Jahre lang, wird es 1000 Jahre lang einfach sein wie damals in Eden. Es wird Frieden sein und Harmonie. Kein Tod und keine Krankheit. So, und bis zum Schlusskampf, wo Satan endgültig mit all den Menschen und all den Engeln, die sich für ihn entschieden haben, hinfortgenommen wird für ewig. So, Darauf freue ich mich so sehr. Ich freue mich so sehr auf das, was nach diesen 1000 Jahren kommt. Weil 1000 Jahre abhängen und warten, bis es dann endlich soweit ist, dass man wirklich mal fertig ist, so, das hört sich auch schon wieder voll lange an. Aber Gott sagt, ich will so vielen eine Chance geben, wie nur geht. Und ich möchte, dass ihr alle errettet werdet. Und wenn ich an Ninive denke, das war eine Stadt, die so gelebt hat wie die Welt heute. Und die Leute dort waren gläubig an Gott. Aber ihr Herz hat sich verhärtet, so dass es Gott nicht mehr gesucht hat, so dass es mit Gott keine Gemeinschaft mehr haben wollte. Ihr Blick war nicht ausgerichtet auf die Dinge Gottes, sondern auf die Dinge der Welt und sich selbst. Und es hat ihnen gereicht und damit hatten sie Frieden. Und es gab auch keine Katastrophe dort oder so. Ich glaube, es war eine reiche Stadt. Sie haben sich indirekt bewusst gegen Gott entschieden, obwohl sie noch mit Gott so ein Ritual hatten, aber ihr Leben hat das Gegenteil gezeigt. Und Gott liebt die Menschen so sehr. Und der schickt so einen hartherzigen Typen dorthin, Jona, der genau weiß, dass alle zum Glauben kommen und errettet werden, und denkt, ich will nicht, dass dieses Volk zum Glauben kommt, Lieber gehe ich meinen Weg, und er tut genau das Gleiche, was Nineveh tut. Er verhärtet sein Herz Gott gegenüber und richtet sein Leben auf die Welt aus und auf sich selbst. Aber Gott bringt ihn halt dorthin. Und Jona hat nicht mehr zu tun, als die Worte zu sagen, tut Buße. Nicht mehr zu tun, als zu sagen, denkt an euren Gott und folgt ihm. Nimm deine Gedanken und dein Herz und richte es auf Gott. Und für Gott will, dass niemand verloren geht. Die ganze Stadt kommt zum Glauben. Da steht noch nicht mal, dass ein einzigster, ganz, ganz schlimmer Sünder dort nicht zum Glauben kam. Da steht, dass alle zum Glauben kamen. Von den Bauern bis sogar zum König. Also auch dieser reiche Typ kam zu Gott und hatte Gemeinschaft mit ihm. Wir leben in einer Zeit der Gnade und wir leben in einer Zeit der Freiheit. Aber wir dürfen nie vergessen, dass wir die Pflicht und die Aufgabe bekommen haben, so wie Jona zum Volk rauszugehen, egal ob wir Lust haben oder nicht. Oh, das ist nun mal unsere Mission. zum Volk zu gehen, wo Gott uns hinschickt, und zu sagen, tut Buße. Und richtet eure Augen drauf, dass ihr vielleicht weniger habt, als ihr denkt. Weniger Zeit habt, als ihr denkt. Vielleicht kommt Gott in einer Woche. Das wäre vor eurem Tod. Weil die meisten Menschen denken, ich habe jetzt Zeit. Ich bin jetzt 30, 40, 50. Ich habe immer noch ein paar Jahre, um mich zu entscheiden. Gott sagt, nee. Ich möchte, dass jeder kommt. Und ich will, dass er sofort umdreht. Weil ihr wisst nicht die Zeit. Ihr könnt eure Zeit keine Elle mehr dazu tun. Und ich wollte das nur bis nächste Woche aufheben. Vielleicht lesen wir es dann einfach nochmal. Aber ich lese es jetzt trotzdem. Weil Israel macht was Wunderbares. Und zwar genau das gleiche wie der Aufruf von Jona. Ninive dreht um. Israel auch. Doch auch jetzt, spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. das, was Nineveh machte und das, was Joel hier Israel sagte und was dann Gott nochmal gesagt hat mit tut Buße, also was Gott hier in einem besseren Deutsch sagt, so ein kehrt um zu mir mit eurem Herzen, so ein und macht ein Fasten. So ein, und dieses Fasten bedeutet hier, so ein, dass du all das, was du sonst tust, zur Seite legst. So ein, dass du nicht nur dein Essen opferst, sondern, weißt du, du ziehst all das Bequeme und Schöne aus deinem Leben. So ein, du sonderst dich ab von dem, was du sonst machst. Du musst nicht einkaufen gehen an dem Tag, sondern weil du nicht essen musst an dem Tag. So, du musst also nicht kochen, du musst nicht abwaschen, so, du musst nicht einen Haushalt machen, weil du eh nichts machst an dem Tag. So, du sollst raus aus deinem Leben und zu Gott gehen. Und zwar mit allem, was du hast in deinem Herzen. Mit all deinen Klagen, was du hast. Mit all deinem Weinen, mit all den Tränen, mit all der Trauer, die du hast. So, mit all dem, was dich nervt und was dir schwerfällt. Mit all deinen Klagen. Und du sollst rausgehen von dem, was du sonst machst. Und wirklich zu Gott gehen. Und dieses Fasten muss noch nicht mal ein Tag sein. Manchmal reicht schon eine Stunde, manchmal reichen 10 Minuten. So, ich hatte Situationen in meinem Leben, wo ich einfach nicht weiter wusste. Wo in meinem Herzen keine Freude mehr war und auch keine Hoffnung. Und auch kein Frieden oder Glaube, so, sondern wirklich einfach nur weinen und klagen. So, und ich noch nicht mal Worte wusste, die ich zu Gott bringen könnte, weil ich einfach keine Worte mehr hatte. So, und weißt du, ich habe einfach alles stehen und liegen lassen, bin auf die Knie gegangen und war bei Gott. Und manchmal hat es wirklich nur 10 Minuten gedauert und ich habe gelächelt. Und ich hatte Frieden. Und ich konnte weitergehen. Aber mit Gott. So, manchmal dauert es länger. Jesus hatte 30 Tage mal gefastet. So ein 40 Tage hat er, glaube ich, gefastet. Na, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich verwechsel das immer. Ja, ja, 40. Aber es gibt auch Momente im Leben, wo du einfach mehr Zeit mit Gott brauchst, um Klarheit zu kriegen in vielen Sachen. Wenn da Fragen sind, es muss dir noch nicht mal schlecht gehen. So, aber Gott sagt hier zu seinem Volk, ich will, dass zwischen uns alles in Ordnung ist. Und das ist der Punkt, der mir so wichtig ist. Das ist das, was in meinem Herzen so weh tut, wenn zwischen uns nicht alles in Reinen ist. Also bitte ich dich, Mensch, wende dich ab von deinem Leben, wende dich ab von deinem Alltag, wenn du zu mir kommst und sei bei mir. Wenn du zu mir kommst, musst du nicht deine Spielzeuge und deine Freunde mitbringen, weil du spielst dann nur mit denen. So, wenn du zu mir kommst, dann komm zu mir und ich werde dich segnen. Ich werde dir die Tränen abwischen. Ich werde dir Hoffnung geben, dass deine Klagen verblassen. Ich werde dir Frieden geben und Kraft. Aber wenn du zu mir kommst, komm und fasten. Wende dich ab von deinem und sei nur bei mir. Ich mag es nicht, wenn ich betrogen werde. Und ich mag es nicht, wenn ich dich nur halb habe. So, wenn du dir Zeit mit mir nimmst, dann nimm dir die Zeit mit mir. Für mich. Vers 13. Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig und ist langsam zum Zorn und sehr groß an Gnade und er lässt sich das Unheil gereuen. Das ist ein Vers, der bei mir angestrichen ist in der Bibel, so weil einfach alles klar wird, was Gott möchte, wenn wir zu ihm kommen. Egal ob in Trauer oder in Freude. Er sagt, er hat hier dem Volk das Vieh genommen, die Schlachtopfer und die Trankopfer. Die Priester sind arbeitslos, dort wird kein Lobpreis mehr gemacht. So, und eigentlich müssten die laut 2. Mose früh und abends für das ganze Volk jeden Tag, das ganze Jahr über ein Schlachtopfer bringen. Da muss er sterben, sodass die Sünden vergeben sind vom Volk und das rein bleibt zwischen ihnen und Gott, sodass Gott in seinem Volk wohnen kann. So, und das geht nur in einem geheiligten Volk. Deswegen früh und abends immer ein Schlachtopfer und ein Trankopfer. Aber hier steht, Trank- und Speisopfer sind vorbei. Und Gott sagt, weil ich so, es mich so geekelt hat, was ihr mir gebracht habt. Ihr seid vielleicht gekommen mit euren Schlachtopfern und euren Trankopfern. So, weißt du, aber ich habe euch die Trank- und Schlachtopfer genommen und jetzt kommt ihr nicht mehr zu mir. Weil jetzt braucht ihr nicht mehr schlachten. Weil ihr habt ja nichts. Dabei möchte ich doch das. Ich möchte doch nicht euer Vieh haben. So, mir geht es doch darum, dass ihr kommt. Das ist wie die Geschichte vom Lazarus und dem Zöllner. Quatsch. Von dem Zöllner und von diesem Pharisäer im Tempel. So, dieser Pharisäer, der mit allem kam, was er für richtig hielt, was Gott möchte und wichtig ist und doch wusste, was er alles zu bieten hat. So, und mit stolzgerecktem Hals zu Gott redet. Und der Zöllner, der mit nichts kommt, außer mit Scham, weil er weniger als was hat. So, und sich an die Brust schlägt und noch nicht mal hochgucken kann, weil er weiß, so, dass er einfach ein super schlechter Mensch ist. So, und Gott sagt, siehst du, das ist mein Mann da. So, und das ist der Typ, so, den ich lieb hab. Weil der kommt zu mir. Der kommt nicht mit seinem Zeug zu mir und offenbart das, sondern der kommt mit seinem Herz. So, mehr will ich doch gar nicht. Ich weiß, dass das ein schlechter, übler Typ ist, der so viele ausraubt, der nur böse Gedanken hat, der vielleicht sogar pervers ist. Aber er kommt zu mir. Und das macht ihn zum heiligen Mann, zum Mann Gottes. So, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Und kehrt um zu eurem Gott. Und zum Schluss noch. Viele Menschen, und da sind viele Christen dran schuld, oder die sich so nennen, haben halt das Bild von Gott. Also da sind nicht die Christen dran schuld in dem Sinne, sondern ihre Führer, so, die falsch lernen oder ein falsches Bild von Gott geben. Aber viele Menschen, egal ob sie nur mit Gott gehen oder nicht, oder an ihn glauben oder nicht, haben halt ein Bild von ihm, als ob er halt rachsüchtig und böse und erwartend auf den Menschen guckt. Dass er irgendwas leisten muss oder ein bestimmtes Schönheitsideal sein muss. So, das ist halt so das Denken der Menschen, und die Kirche und die Gemeinden haben das übernommen irgendwann. So dieses Denken und diese Sicht der Betrachtung. So, das ist halt wie mit diesem Körperkult. So, eine Frau guckt halt diese Frau an, die gerade als schön bezeichnet wird, und vergleicht sich damit. So, selbst eine Frau, die dem Ideal entspricht, so, guckt sich das Ideal an in der Zeitung und sagt, ich möchte so werden wie die. So, und jeder rackert sich ab und tut und wird krank davon, seelisch und körperlich, so, und psychisch, so, um irgendjemand zu sprechen, den man nie sein müsste. Vielleicht ist man sogar derjenige, und weißt du, das ist einfach total verrückt. So, die Männer genauso mit ihren Sachen. So, mit Gott ist es halt leider genauso. So, irgendwie wird so ein Ideal von Gott hingestellt, ein bestimmtes Bild, und an dem misst man sich. So, und die Ironie daran ist, so ein richtig frommer Christ, so ein, wird niemals an den Punkt kommen, wo er sagt, ja, ich entspreche jetzt dem Ideal. Du wirst nie Frieden haben und nie Ruhe. Gott sagt, ach du hässliches Entchen, aber du bist zu mir gekommen, deswegen nehme ich dich mit nach Hause. So, die anderen, die haben eher Angst vor mir und Scheu. Naja, kann ich sie nämlich nicht mit nach Hause nehmen. Ich steige jetzt nicht in den See, um das Entchen zu fangen. So, aber du wirst von mir gehegt und gepflegt. So, dir wird's richtig gut gehen bei mir. Ich habe leckeres Essen für dich und einen super großen See. Ich weiß genau, was du brauchst. Und aus dir mache ich noch einen schönen Schwan. So. Wir haben einen Gott, der gnädig ist und barmherzig. Und der sehr langsam zum Zorn ist. Und groß an Gnade. Und der sich's Unheil immer wieder gereuen lässt, wenn man zu ihm kommt. Und der sagt dann, wie könnte ich dir irgendwas Böses antun? So. Aber dass Gott dich mitnehmen kann zu sich, in seine Welt und in seine Wahrheit, musst du halt bereit sein, zu ihm zu gehen. So. Also glaub das Bild, das er von sich selber gibt, mehr als das Bild, das die Menschen dir geben von Gott. Oder dass du dir selber vielleicht geben willst. So. Wir haben einen liebenden Gott. Einen sehr gnädigen Gott. Der sogar bevor Jesus für unsere Sünden gestorben ist, den Menschen schon zugerufen hat, so, komm zu mir, du, dir ist vergeben. Komm zu mir, so, und ich will dich segnen. So, ich liebe dich. Du bist mein Volk. Und ich danke. So, und ich werd bald kommen. Und wenn ich komme, dann mache ich alles neu. Dann mache ich alles schön für dich. Nur für dich. So. Von daher. Tu Buße. Also. Zerreiß dein Herz. Und gib Gott das Opfer, das ihm wirklich gebührt. Unsere Liebe und unsere Nähe. Ich danke dir so sehr, dass du uns liebst und dass du ein Gott der Gnade bist. Ich bin oft hart und komme oft nicht zu dir oder nur halb, weil mich so viel ablenkt und ich einfach so gern spiele. Aber ich danke dir, dass du da bist und dass du wartest. So, ich freue mich schon auf den nächsten Kapitel. Weil wenn man zu dir kommt, so, dann empfängt man nur Segen. So, und ich bitte dich, dass du uns benutzt für die Welt hier draußen, dass alle errettet werden. So. Dass auch die Menschen hier, die so traurig und leer sind, Segen kriegen und gesund werden und dich empfangen hier. Es ist nicht mehr viel Zeit und die Welt geht immer mehr in die Richtung, wie du es gesagt hast. Auch die Menschen gehen genau in die Richtung, wie du es vorher gesagt hast. Und ich bitte dich, lass uns viel erreichen. Mit der Botschaft, die uns selber so sehr bewegt hat. Ja. Du bist wunderbar und ich will nie von dir weichen. Du bist das Beste, was mir hier widerfahren ist. Und ich danke dir sehr für dich. Ja. Amen.